Sie hören SBS German.
Die Fußball-Weltmeisterschaft ist weiter voll im Gange und als offizieller Broadcaster begleiten wir hier bei SBS German das größte Sportereignis der Welt mit Analysen, Hintergründen und Einschätzungen unserer Experten. Einer von ihnen ist Rafael Agaczynski. Er kennt den internationalen Fußball aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, ob als Fußballtrainer, Analyst, Talentscout und auch studierter Fußballmanager, hat er über viele Jahre in Europa und anderen Teilen der Welt gearbeitet und aktuell ist er der Koordinator der Borussia Dortmund Football Academy an der German International School hier in Sydney. Und gemeinsam mit ihm blicken wir auf die wichtigsten Entwicklungen und Stories des Turniers. Und ich freue mich, dass er heute wieder bei uns ist. Hallo Rafael.
Hallo Benjamin, ich freue mich wieder dabei zu sein.
Ist wirklich ein tolles Turnier, muss man sagen. Und man wird auch nicht müde, sich diese Spiele anzuschauen. Bei uns natürlich auch bei SBS. Gibt es ja auch die schönen Minimatches, die machen das Ganze ein bisschen einfacher, weil es so viel Fußball zu schauen gibt. Ich meine, nicht jeder hat die Zeit.
Absolut, aber da muss ich auch das Format loben, dass es einfach viele verschiedene Arten gibt, ein Spiel nochmal Revue passieren zu lassen. Ja. Ob es jetzt bei den Minimatches ist oder nochmal die kürzeren Versionen, finde ich wirklich super.
Ja, ich auch gerade so die Extended Highlights, wenn man nicht die ganze Zeit hat irgendwie für das ganze Spiel oder selbst eine halbe Stunde, ist das wirklich eine tolle Art und Weise, ein bisschen im Flow von der Partie mitzukriegen. Stichwort Flow, steigen wir mal direkt ein. Ronaldo hat anscheinend den Flow wiedergefunden. Mhm. Eine unglaublich starke Leistung von Portugal gegen Usbekistan. Scheint so, als wäre das Spiel gegen Usbekistan genau die Partie gewesen, die Portugal gebraucht hat, um in das Turnier einzusteigen und richtig anzukommen.
Ja, also es war für mich schon von vornherein klar. Ich hatte es auch schon bei unserer letzten Analyse zu Portugal gesagt, dass es ein Spiel sein wird, wo die Portugiesen richtig reinhauen werden und besonders Ronaldo zum Vorschein kommen wird. Und ja, wer das Spiel gesehen hat, wurde da nicht enttäuscht. War ein richtig, richtig, richtig gutes Spiel von Portugal.
Ist auch Wahnsinn, dass Messi und Ronaldo, die alten Rivalen, die ja wirklich sich epische Duelle geliefert haben, beide bei dieser WM wirklich entscheidende Faktoren zu sein scheinen weiterhin. Im hohen Alter, muss man sagen, im hohen Fußballalter.
Ja, spricht für die Qualität. Deswegen wundert nicht, dass die dort auch nochmal richtig performen. Ist auch ihre letzte WM und ich glaube, da wollen die nochmal persönlich nochmal alles raushauen und wie man bei den beiden sieht, da spielt das Alter ja wirklich gar keine Rolle.
Und als Fußballfan darf man sich dann weiter erfreuen an diesen wirklichen Legenden, die bei diesem Turnier mit dabei sind. Die Partie war jetzt relativ klar, Portugal gegen Usbekistan. Schauen wir mal auf das andere Spiel. England gegen Ghana. Am Ende ging es 0-0 aus. War wirklich eine Hängepartie, auch gerade jetzt aus englischer Sicht. Da dachte man, die Engländer könnten das klar machen. War dann aber nicht so. Lag es daran, dass Ghana einfach sehr, sehr stark war? Oder hat die Partie Englands Schwächen offenbart? Wie hast du das eingeschätzt?
Ja, ich würde da schon eher die Defensivstärke dieses Spiels von Ghana nochmal hervorheben. Im ersten Spiel sah das bei den Ghanaern nochmal etwas anders aus, aber jetzt in dem Spiel hat besser in ihren Spielstil gepasst, dass sie wirklich alles hinten rausgehaut haben, dass sie so im Abwehr-Mittelfeld-Pressing agiert haben, um dann auf Konter zu spielen. Und England Schwächen würde ich jetzt auch gar nicht so wirklich sagen, auch wenn jetzt nicht so viele Torschüsse hatten. Es war einfach so die Chancenverwertung. Die sind ja eigentlich immer ganz gut durchgekommen, auch wenn ich da an die Chance von Harry Kane kurz vor Schluss denke, ist ja normalerweise ein 100%iges Tor. Und auch davor hatten die sich schon auch einige Chancen ausgespielt. Ist aber für so ein Turnier auch für eine Mannschaft wie England gar nicht schlecht, wenn die jetzt mal das Spiel nicht gewonnen haben, sondern jetzt auch nochmal sehen, okay, wir müssen jetzt nochmal wirklich richtig Gas geben, um weit zu kommen, weil die Qualität haben sie. Und deswegen dort eigentlich ein Kompliment an Ghana, wie sie wirklich mit Leidenschaft verteidigt haben und auf Konter gespielt haben.
Ja, und ich meine, England, einer der Favoriten, allein wenn man sich so den Roster, den Kader anschaut von den Engländern. Wo meinst du, muss England nachjustieren? Gibt's da was du gesehen hast in der Partie, wo du denkst, da muss Tuchel vielleicht nochmal die Jungs ein bisschen dran erinnern?
Chancenverwertung, ganz klar, ganz klar die Chancenverwertung. Ansonsten war das ja ein gutes Spiel. Ja. Einfach nur die Chancen nicht gemacht.
Ja. Kroatien hat gegen Panama gespielt und 1-0 gewonnen. Und damit hat Kroatien als Gruppendritter mit 3 Punkten immer noch gute Chancen weiterzukommen. Kann das Team noch überraschen? Also jetzt gegen Ghana wird es natürlich eine andere Herausforderung sein als gegen Panama vermutlich.
Mhm. Ja, was heißt überraschen? Ich war etwas überrascht, dass sie jetzt so 1-0 gewonnen haben gegen Panama. Aber auch da eigentlich Respekt an Panama, wie sie in das Spiel reingegangen sind. Die haben es den Kroaten echt sehr schwer gemacht.
Ja.
Und jetzt das nächste Spiel wird nicht einfach, wie man jetzt auch gegen die Engländer gesehen hat. Aber ich bin da schon zuversichtlich, dass die das Spiel ziehen werden und dann auch als Gruppenzweiter in die nächste Runde starten werden.
Meinst du, jetzt haben wir eben über England gesprochen, das ghanaische Team hat wirklich gut verteidigt. Nach vorne haben sie dann relativ wenig eigentlich geliefert, aber haben eine starke Defensive, definitiv. Meinst du, das könnte ein großes Problem sein für die Kroaten oder haben sie die Spieler und die Möglichkeiten und auch den Spielstil, das zu knacken?
Auf jeden Fall. Also die Kroaten sind da schon eine gute Mannschaft. Und wird kein einfaches Spiel für sie. Ich glaube, das wird ein Spiel, was mit einem Tor nur entschieden wird. Aber Ghana muss da offensiv halt nochmal eine Schippe drauflegen. Die haben schon die Konter gefährlich ausgespielt, aber halt auch nicht effizient. Deswegen müsste auch für Ghana, ich meine, vielleicht ist da doch immer der Vorteil für Ghana, dass die einen Unentschieden brauchen, um Zweiter zu werden.
Ja.
Und deswegen spielt das vielleicht etwas mehr in die Karten. Aber ich glaube da schon an die Qualität von Kroatien, dass sie das Spiel gewinnen werden.
Nochmal zur Erinnerung, die 8 Bestplatzierten oder die 8 Dritten mit dem besten Toreverhältnis oder mit der besten Punkteausbeute, so muss man es vielleicht sagen, kommen bei dieser WM noch in eine weitere Runde. Da ist jetzt noch nicht so alles entschieden, muss man sagen. Also außer Bosnien, die haben 4 Punkte, Bosnien-Herzegowina. Sämtliche andere Teams stehen so bei 3 Punkten und da kommt es ja wirklich am Ende drauf an. Also für die Kroaten, die gehen die Partie wahrscheinlich an, dass sie das Ding gewinnen wollen. Um jeden Preis.
Müssen die. Können die auch gar nicht anders ins Spiel reinzugehen, als das Spiel zu gewinnen. Aber ich glaube, auch wenn das Spiel jetzt nicht gewonnen werden sollte, würden sie als Dritter weiterkommen, da bin ich mir sicher. Also ob es jetzt Kroatien oder auch Ghana ist mit den 4 Punkten, das sind 2 Teams, die ich in der nächsten Runde definitiv sehe.
Ja. Ein anderes Team, wo du schon gesagt hast, da ist schon eine ganze Menge Talent zu sehen in den Reihen, in dem Kader, ist die Demokratische Republik Kongo, die wirklich sich toll präsentieren bei diesem Turnier. Die haben jetzt gegen Kolumbien am Ende dann doch 0-1 verloren. Kolumbien schien einfach zu stark zu sein, aber fand ich jetzt war kein schwacher Auftritt der Demokratischen Republik Kongo. Sah lange nach einem Unentschieden aus, bis dann Kolumbien die Abwehr dann wirklich knacken konnte. Wie hast du das Spiel erlebt?
Ja, bei Kongo würde ich da schon ganz klar sagen, die Defensive ist top. Offensive war jetzt nicht so viel zu sehen. Also man sieht, dass das eine Mannschaft ist, die einfach fightet, die wirklich sich dann jeden Zweikampf schmeißt und auch dann keinen schlechten Torhüter hat, weil Kolumbien meines Erachtens nach schon das Spiel dominiert hat und auch eigentlich höher als 1-0 gewinnen hätten müssen.
Ja.
Aber der Torwart hat da eine super Leistung abgeliefert und deswegen fand ich die Kongolesen dieses Spiel etwas schwächer als letztes Spiel gegen Portugal. Hatten einfach nicht so viele offensive Akzente und das müssten sie dann auch jetzt in den nächsten Spielen nochmal verbessern, weil fighten können sie, Defensive können sie, aber die müssen nochmal dort an der Offensive feilen, um auch weiterzukommen.
Und Kolumbien hat ja mit Luis Diaz, kennt man ja aus der Bundesliga, einen absoluten Top-Spieler in ihren Reihen. Seine 2 Treffer, die haben dann leider nicht gezählt am Ende. Trotzdem, hat dich der Auftritt der Südamerikaner überzeugt? Also können die weit kommen, Kolumbien?
Ja, weit kommen ist immer etwas schwierig auch zu sagen, besonders bei dem Turnier. Es kommt immer darauf an, auf wen sie treffen. Allerdings haben sie mit ihrer Mentalität, die sie auf dem Platz gezeigt haben, einen echt guten Auftritt gehabt, haben immer zielstrebig versucht, den Ball nach vorne zu spielen. Auch, dass es natürlich dann 2 Abseitstore waren, zeigt aber auch, dass sie sehr schnell umschalten können und halt mit ihren schnellen Spielern auch dazu Chancen kommen können. Aber ich würde auch gar nicht nur Diaz hervorheben, sondern die haben auch viele weitere Spieler, die einen richtig guten Auftritt gezeigt haben und einfach diese Intensität auf den Platz gebracht haben. Und ich glaube, das ist etwas, was auch ja nicht nur für Kolumbien, sondern auch generell für Südamerikaner steht. Und mit einer guten Mentalität kann man immer sehr weit kommen. Allerdings, es ist dort jetzt eine Prognose zu sagen. Da ist halt wirklich entscheidend, auf wen sie in den nächsten Runden treffen.
Bei mir ist weiterhin einer unserer WM-Experten hier bei SBS German, bei dieser Weltmeisterschaft, Rafael Agaczynski. Wir haben schon über den gestrigen Spieltag gesprochen. Kommen wir mal zu den heutigen Partien, Rafael. Katar versus Bosnien-Herzegowina ist am Ende 1-3 ausgegangen. Bosnien-Herzegowina ist jetzt damit als Drittplatzierter mit 4 Punkten sicher weiter. Mhm. Darf man sich wahrscheinlich drüber freuen. Und die Kataris, ich meine, von denen war jetzt nicht zu erwarten, dass die eventuell weiterkommen.
Nein, war eine klare Nummer, auch im Ergebnis. Deswegen war das eine sichere Bank, dass auch Bosnien dort weiterkommen wird.
Ja, schauen wir mal auf das Spiel, auf das sich gerade die deutschsprachige Community natürlich sehr, sehr gefreut hat. Die Schweiz gegen Mitgastgeber Kanada. Die Nati, die tat sich wirklich schwer, muss man sagen, gegen Kanada. Stand unentschieden zur Halbzeit und zu Beginn der zweiten Halbzeit haben sie dann direkt zugeschlagen. Ein Treffer von Vargas nach einer Vorlage von Talentmann Sambi, der ja wirklich für Aufsehen sorgt bei dieser WM und seinen Marktwert nur steigert. Das dürfte in Freiburg für Freude sorgen, aber auch für Sorgen falten, weil ich glaube, den können sie kaum mehr halten, oder?
Ja, aber ich glaube, das ist bei den Freiburger ja eher auch in der Philosophie so verankert, dass die wissen, dass sie Spieler ausbilden und dann auch im besten Fall teuer verkaufen. Und in dem Fall wird es sehr teuer, weil man Sambi auch für mich der beste Schweizer auch aktuell in dem Turnier ist. Er ist der Fixpunkt und da sieht man, dass er auch ein Spiel entscheiden kann, wie man jetzt auch in den ersten Spielen gesehen hat. Und deswegen auch folgerichtig, dass er auch jetzt endlich gestartet hat. Ist ein Spieler mit enorm viel Potenzial. Den würde ich auch gerne bei uns in Dortmund sehen. Aber ich glaube, dass er zu teuer für uns auch dieses Jahr sein wird.
Ja. Erklär bitte nochmal in dieser Elf. Wir haben natürlich Kapitän Granit Xhaka, der eigentlich so auch der Fixpunkt immer war im Spiel der Schweizer. Jetzt sagst du, Mansami, über den läuft eigentlich das ganze Spiel. Welche Rolle hat er auf dem Platz in der taktischen Aufstellung?
Ja, Xhaka ist auch immer weiterhin ein Fixpunkt, allerdings eher aus der Defensive ins Übergangsspiel. Und Mansambi ist dann der Spieler, der vom Übergangsspiel ins letzte Drittel das Spiel gestaltet. Und generell war ich etwas erstaunt über die Leistung der Schweizer. Ich hätte es mir ein bisschen besser vorgestellt, weil das eine Mannschaft ist, die spielen ja jetzt schon seit Jahren zusammen. Also auch die letzten Jahre bei der EM, bei der WM. Hat sich da nicht viel getan in der Startaufstellung und jetzt ein Mansambi, der jetzt nochmal frischen Wind reingebracht hat. Deswegen ist er, auch wie schon gesagt, der Fixpunkt in der Offensive. Ein Spieler, der sehr kreativ ist, der das Spiel auch mit an sich reißen kann, mit dem Ball als Vorlagengeber, wie aber auch als Torschütze, wie man ja auch in den letzten Spielen gesehen hat. Und mit den schnellen Flügelspielern wie So, wie aber auch Vargas, ist das eine gute Ergänzung zu Mansambi und Mbolo vorne, der auch mit seiner Erfahrung viel Kreativität mit sich bringt.
Ja.
Aber ich denke, dass die Schweizer noch besser performen können. In dem Spiel muss man aber auch sagen, ich finde die Entwicklung von Kanada extrem gut. Wenn ich mir auch Kanada in den letzten 10 oder 15 Jahren vorstelle, wie sie dort gespielt haben, was sie für eine Qualität im Kader haben, hat sich das extrem gebessert. Sie haben viele richtig gute Spieler, die jetzt auch international in richtig guten Vereinen spielen. Und deswegen hatten sich die Schweizer echt nicht einfach. Die Kanadier haben ja auch nochmal am Ende richtig Gas gegeben. Deswegen, gut, dass die Schweizer einen Dortmunder Torhüter, den Kobel im Tor hatten. Der hat da ja nochmal richtig, richtig viel rausgeholt. Ja. Und deswegen auch nochmal dort zum Sieg beigetragen. Aber Schweiz muss da nochmal eine Schippe drauflegen, um jetzt auch in den nächsten Runden erfolgreich zu sein.
Ja, definitiv. Am Ende musste die Schweiz nochmal richtig zittern und konnte sich dann bei Kobe dafür bedanken, gebe ich dir vollkommen recht. Und wie gesagt, erste Hälfte war es wirklich zäh für die Schweiz und dann halt mit diesen zwei Treffern stand es 2-0 und da dachte man so, okay, Schweiz hat es jetzt im Sack. Dann gab es einen absoluten Traumanschlusstreffer von den Kanadiern. Vorarbeit und Flanke von Saliba kann man kaum besser machen und David, der hat es dann mit einem ganz filigranen Touch dann noch reingebracht, den Ball ins Tor. Und wie du schon sagtest, da musste die Schweiz mal richtig zittern. Sind am Ende Gruppensieger, also darüber kann man sich definitiv freuen, aber müssen jetzt, wie du sagst, eine Schippe drauflegen. Meinst du, taktisch wird das nochmal umgestellt werden oder war es einfach so ein Spiel, was du ja auch schon öfter erwähnt hast, das man vielleicht auch braucht im Turnier, wo man einfach merkt, okay, wir müssen noch ein bisschen mehr Gas geben?
Also ja, taktisch wird sich das wahrscheinlich jetzt nicht so viel ändern, von dem System her und auch von den Spielern her. Geht dann einfach nochmal ja, richtig nochmal zu schauen, okay, wo können wir den nächsten Gegner am meisten wehtun, wie können wir da am besten durch, um dann auch das Spiel zu gewinnen. Deswegen denke ich, ist einfach nur ein bisschen Feinjustierung, was dort jetzt nochmal entscheidend ist, um jetzt auch nochmal dort effizienter nochmal vom Tor zu werden und nochmal sicherer in der letzten Kette.
Kommen wir mal zu einem Team, das eventuell ein potenzielles Überraschungsteam dieser FIFA-Weltmeisterschaft werden könnte. Marokko, die haben gegen Haiti mit 4-2 gewonnen. Am Ende auch durch ein Eigentor der Marokkaner, sah es jetzt ein bisschen enger aus, als das Spiel es dann wirklich hergegeben hat. War jetzt wenig überraschend, weil man muss sagen, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Brasilien, wo Marokko ja wirklich sensationell einen Unentschieden errungen hat, war Haiti jetzt vergleichbar vielleicht eher ein Aufbaugegner. Siehst du Marokko auch als ein potenzielles Überraschungsteam dieser FIFA-Weltmeisterschaft? Sind jetzt punktgleich mit Brasilien?
Auf jeden Fall. Haben sie auch bei der letzten WM ja gezeigt, dass sie ja ziemlich weit kommen können. Und auch hier, ich finde die Mannschaft richtig spannend. Sie haben in der Offensive so viele technisch gute Spieler, die einfach auch so viele Chancen kreieren können. Und dass jetzt Haiti auch mal dann für Überraschung gesorgt hat, da mit dem 2-2, da war ich schon auch sehr überrascht, dass sie es ja sogar geführt haben. Die haben ja gegen Marokko 2-1 geführt vor der Halbzeit. Dann hat aber noch der Saibari, der eine unfassbar gute WM bisher spielt und auch jetzt folgerichtig, wie man es jetzt in den Medien hört, dann nach Bayern wechseln wird für eine hohe Ablösesumme. Da denke ich, haben die Bayern jetzt einen guten Schnapper gemacht.
Wo spielt der aktuell?
Der spielt bei PSV Eindhoven.
Ah, okay.
Ja, und ja, auch für die Summe, die er jetzt wechseln soll, ja, zeigt er es auch genau jetzt auch auf dem Platz. Und deswegen finde ich, dass die Marokkaner auch jetzt mit dem Hakimi, aber auch besonders so ein El Kanous, der bei Stuttgart spielt, der hat auch dort gezeigt, was er ja fähig ist zu zeigen. Ja. Und ja, ich bin sehr gespannt auf die Marokkaner, wie sie sich jetzt noch schlagen werden. Aber je nachdem, auf wen sie treffen können, ich glaube, da wird sich nicht jeder freuen, wenn sie auf Marokko treffen werden.
Kommen wir mal zu den Schotten. Die Schotten, die sind ja nach 28 Jahren erstmals wieder bei einer WM mit dabei. Die Fans, die haben jetzt schon für Begeisterung gesorgt, muss man sagen. Das Internet ist geflutet mit tollen Videos und Momenten. Also ganz Amerika hat sich schockverliebt in diese Fanbase. Nach dem Auftaktsieg gegen Haiti gab es dann eine Niederlage gegen Marokko, schon eben erwähnt, stark, also schwerer Brocken. Gegen Fußballgigant Brasilien, da präsentierten sich die Schotten allerdings wirklich desolat. Das war dann wirklich schon ein sehr, sehr deutlicher Klassenunterschied. Was erwartest du jetzt? Ich meine, aktuell stehen sie bei 3 Punkten durch den Auftaktsieg gegen Haiti. Das war keine gute Leistung der Schotten, oder?
Ja, also ich glaube, wie du schon gerade erwähnt hast, die Schotten haben sie jetzt, glaube ich, nicht nur in Amerika sich so ganz gut präsentiert von den Fans her, sondern es war auch schon bei der letzten EM so, dass sie für Aufsehen gesorgt haben. Und ja, ich glaube, viele Freunde, nicht nur in Europa, sondern jetzt auch in den USA, viele Freunde für sich gewonnen haben, einfach mit dieser Stimmung. Und ja. Aber jetzt vom Abseits des Platzes, wenn wir da jetzt auf den Platz kommen, es ist ziemlich schwierig. Es war schon vorhinein klar, dass es gegen Brasilien und Marokko nicht reichen wird, sondern das Spiel gegen Haiti entscheiden wird. Ob sie jetzt letztendlich auch weiterkommen werden, wird jetzt nochmal von den anderen Spielen abhängig sein. Ob sie es jetzt noch ganz knapp, wirklich vielleicht sogar als 8., 7. schaffen oder ob sie da noch raus sind, einfach aufgrund des Torverhältnisses. Die haben ein Tor geschossen, 4 kassiert,
nicht gut,
-3 Tordifferenz. Könnte eng werden.
So, lass uns jetzt aber mal gemeinsam, Raphael, auf den morgigen Spieltag schauen. Da sind ja wirklich einige Partien dabei, die auch sehr, sehr wichtig sind. Nicht nur für unsere Mitglieder der deutschsprachigen Community, sondern für das gesamte Land, für die gesamte Nation Australien hier. Aber fangen wir mal direkt an mit Deutschland gegen Ecuador. In der aller Früh fängt das Spiel statt, um 6 Uhr Australian Eastern Standard Time. Die DFB-Elf, die ist schon sicher weiter. Mhm. Was erwartest du von dem Spiel? Also wie geht man solch eine Partie an? Stellt man da die B-Elf auf? Macht man nochmal taktische Experimente? Festigt man dann irgendwie diesen Bond, die erste Elf? Man will ja auch nicht, dass sich jemand verletzt. Wie geht man so eine Partie an?
Es kommt, glaube ich, dann schon noch auf den Trainer an, welche Vorstellungen er hat, wie so ein Spiel angegangen werden soll. Wäre ich der Bundestrainer, würde ich komplett tauschen. Ich würde wirklich die Spieler schonen, weil das ja schon die Stammelf ist, die auch in den letzten Spielen gespielt hat. Und dadurch, dass man sicher weiter ist, sicher auch Erster ist, würde ich dort komplett das Team tauschen. taktisch gesehen kommt es ja auch immer darauf an, wie der Gegner spielt. Und da ist ja Nagelsmann auch ein Fuchs, der da auch genau weiß, wie man dann so ein Spiel angeht. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie er wechseln wird, ob er da viele Wechsel durchführen wird oder bei seinem Stamm an Spielern, die so die Achse bilden im Team, ob er dort die auch auswechseln wird oder nicht. Ich würde sogar den Baumann einwechseln für Neuer. Ich glaube, dass wenn wir jetzt einfach mal schauen, der Baumann hat die Quali super gespielt. Der hat die Situation rund um Neuer extrem gut, ist da sehr gut mit umgegangen. Und dadurch, dass du jetzt ein Spiel hast, wo du safe Erster bist, why not?
Deswegen für die Gedanke, auch für die Teammoral natürlich wichtig.
Vielleicht auf jeden Fall, finde ich auch, hätte er sich voll und ganz verdient. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt. Wird kein einfaches Spiel, weil die Ecuadorianer auch in den letzten Spielen, letztes Spiel gegen Curaçao, sehr ärgerlich, dass sie da die Chance nicht gemacht haben. Aber auch dort, wie schon gerade erwähnt, die Südamerikaner von der Mentalität ist immer nicht einfach zu bespielen. Ich gehe davon aus, dass auch Deutschland das Spiel gewinnen wird, egal wer auf dem Platz steht. Wird nicht einfach, aber wäre ein gutes Spiel für die Teammoral, dort einfach mal ein bisschen durchzuwechseln.
Und natürlich auch eine gute Möglichkeit, Stichwort Woltemade, dass vielleicht Spieler aus der zweiten Reihe, die normalerweise jetzt auf der Bank sitzen, dann vielleicht dann auch eine Chance bekommen, sich warm zu spielen, sich zu präsentieren, sich als echte Alternative für Nagelsmann anzubieten.
Ja, ob er starten wird, weiß ich nicht. Bezweifle ich, glaube ich, weil doch Undav schon durch die letzten Spiele gezeigt hat, dass man auch auf den setzen kann. Und deswegen glaube ich, dass er Undav starten wird und du auch andere Spieler auf den anderen Positionen hast, wo ich jetzt Woltemade dann eher nicht sehe. Ich kann mir gut vorstellen, dass er reinkommt. Das wäre dann so eine Möglichkeit, dass er da mal ein bisschen Spielpraxis sammelt oder auch durch ein Team spielen könnte. Allerdings sehe ich den jetzt gerade auf Position 3, wenn es jetzt um die Stürmer geht.
Ja, wir sind gespannt. 6 Uhr morgens, Australian Eastern Standard Time, natürlich hier bei SBS und bei SBS On Demand. Australien gegen Paraguay. Die Socceroos, die sind voraussichtlich weiter, aber wollen natürlich gegen Paraguay einen Sieg. Taktisch hat das Team von Trainer Popovic gegen die USA im zweiten Spiel umgestellt. Ist am Ende dann nicht gut ausgegangen. Was erwartest du für morgen? Wie hast du diese taktische Umstellung bewertet?
Ja, ich war schon überrascht, dass er die komplette Taktik umgeworfen hat quasi und ziemlich offensiv gespielt hat, weil das erste Spiel gegen die Türken waren ja schon sehr defensiv geprägt und auf Konter. Haben die super verteidigt auch. Dann hat er die Spieler, die die Tore erzielt haben, auch auf der Bank erstmal gelassen, danach eingewechselt. Ich bin gespannt, welche Taktik er diesmal wählen wird. Aber ich glaube, die Qualität ist im Kader da, um auch das Spiel zu gewinnen. Ich bin sehr gespannt.
Wir hoffen natürlich für die ganze Nation, dass es ein tolles Spiel wird und dass wir natürlich am Ende das Spiel auch gewinnen und damit einem Sieg in die K.O.-Runde weiterziehen können. Ein Spiel, auf das ich mich besonders freue morgen, ganz kurz noch, ist Japan gegen Schweden. Das könnte eine richtig gute Partie werden. Mhm. Beide Teams mit starken Auftritten. Du sagtest schon, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, Schwedens 5:1 Niederlage gegen die Niederlande, die sah auf dem Papier deutlicher aus, als die Leistung dann wirklich war, weil die Schweden richtig gut gespielt haben. Wie siehst du diese Partie gegen Japan?
Ja, ich freue mich auf das Spiel. Ich denke auch, dass das zwei Mannschaften sein werden, die offensiv für Furore sorgen werden. Ich denke aber schon, dass die Japaner von der Qualität her noch einen Schritt weiter sind als die Schweden. Und ich glaube auch, dass es ein knappes Spiel wird, ein gutes Spiel, aber ich glaube da schon, dass die Japaner das ziehen werden.
Auf die Partie freue ich mich auch besonders. Raphael, ganz kurz wie immer zum Abschluss, gib uns bitte nochmal deine Tipps. Ich gehe mal kurz durch, was wir morgen erwarten dürfen. Curaçao gegen die Elfenbeinküste.
Das wird ein 3-0 für die Elfenbeinküste.
Ecuador gegen Deutschland.
3-1 für Deutschland.
Tunesien, Niederlande.
Ein 4:1 für die Niederlande.
Japan gegen Schweden.
3:2 für Japan.
Das wäre schön. Viele Tore, ein spannendes Ding, am besten noch in der letzten Minute oder so. Mal schauen. Die Türkei gegen USA. USA sind schon weiter. Die Türken, da geht es ja wirklich um die Ehre jetzt.
Ja, deswegen, die haben jetzt viel Spott von den eigenen Bürgern abbekommen und da geht's wirklich um die Ehre. Boah, das wird auch nicht einfach gegen die USA, Aber komm, ich gebe den Türken jetzt nochmal auch zum Ende des Turniers einen Sieg. 3-2 Türkei.
Und abschließend Paraguay gegen Australien.
Das wird ein 2-2-1 für Australien.
Wir hoffen drauf und freuen uns weiter, mit dir diese WM begleiten zu dürfen. Vielen, vielen Dank für deine Einschätzung auch heute wieder und wir freuen uns aufs nächste Mal. Danke dir, Raphael.
Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein konnte. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Folge.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.